Hallo und herzlich willkommen. Manchmal ist der Wurm drin, sogar im Hirn. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, als ich gehört habe, dass man Würmer im Gehirn haben kann, da fand ich es ein bisschen eklig und habe mich gefragt, woran würde ich das dann merken? Die Frau, über die wir sprechen wollen, der Artikel, den ich dir geschickt habe, um dich mal auch zu bitten, ob das wirklich alles wahrheitsgemäß so stattfinden kann. Die Frau, die war depressiv und vergesslich. Vergesslich bin ich auch.
Ja,
kannst du mal einen Schnelltest mit mir machen?
Moment, dann sollten wir sofort ein Kernspin anschließen und dann holen wir dir einen Wurm raus. 7,5 Zentimeter, 8 Zentimeter, das kann Vergesslichkeit machen.
Wirklich? Also 7,5 bis 8 bei mir oder war das bei der Frau so?
Bei der Frau.
Und jetzt fangen wir doch mal fast mit der Entwarnung an. Das macht man sonst nicht in Podcasts. Eigentlich müssten wir jetzt die Spannung ins Unermessliche treiben, aber passiert sowas häufig? Wenn jetzt Leute zuhören, die auch mal depressiv verstimmt sind oder vergesslich, müssen die sich sofort auf Würmer im Hirn untersuchen?
Also sagen wir mal so, der Wurm im Hirn ist nicht unsere primäre Verdachtsdiagnose in dem Fall.
Ja.
Und es passiert sehr selten, aber es passiert. Interessant in diesem Fall ist ja auch die Entwicklung. Also die Ärzte haben ein Jahr für die Diagnostik gebraucht.
Du hast gerade gesagt, das ist jetzt nicht unser primärer Fokus. Das ist ja genau. Das, was einem dann Angst macht. Vielleicht sollte das der ja sein. Ne?
Nein, sollte es nicht. Und interessant ist auch die Entwicklung der Symptome bei der Frau. Es war nämlich so, sie kam ins Krankenhaus wegen Bauchschmerzen, also eine 64-jährige Frau, Australierin. Ja. Und sie kam in die Klinik wegen Bauchschmerzen und Durchfall. Mhm. Und dann hat man gesucht und man hat nichts gefunden und dann wurde sie entlassen. Dann kam sie wieder in die Klinik irgendwann wegen massivem Husten und Schweißausbrüchen. Mhm. Und dann verschoben sich die Symptome dann im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, wir reden über ein Jahr Dauer, verschoben die sich in Richtung Vergesslichkeit und Depressionen. Mhm. Und dann hat man eben in einem Kernspin eine ganz merkwürdige Struktur im Gehirn gefunden, im Frontallappen. Und das Erstaunliche war, dass diese Struktur sich einfach, die bewegte sich. Also es war nicht nur ein Wurm im Gehirn, sondern es war ein lebender Wurm im Gehirn. Und
ja, na, ein toter Wurm im Gehirn, also jetzt mal ernsthaft, ein toter Wurm im Gehirn würde ja wahrscheinlich sehr schnell zum Tod der Patientin oder des Patienten führen. Nehme ich mal an, der ist ja nicht konserviert in der einen oder anderen Form, der würde sich da ja zersetzen.
In dem Moment, in dem ich sagte, habe ich mich auch gefragt, ob ein lebender oder ein toter Wurm schlimmer ist, weiß ich am Ende wirklich nicht. Ja.
Aber sagen wir mal so, ich würde denken, entweder ein toter Wurm ist da auf irgendeine Art und Weise doch konserviert, dann würde er wahrscheinlich gar nichts machen, oder er würde sich zersetzen und zu einer Vergiftung führen, dann würde er einen wahrscheinlich schnell umbringen. Das vermute ich. Ne?
Das zweite ist relativ wahrscheinlich. Aber in diesem Fall war es eben wirklich so, die haben operiert, weil sie diese Struktur entfernen wollten oder zumindest begutachten und dann entfernen wollten. Und dann
zu
krabbelte.
Zu dem Zeitpunkt hatten sie überhaupt keine Ahnung, was
Nein,
es war? Oder
bei der Operation wussten sie nicht, also der Chirurg, der Neurochirurg war schlicht und einfach überrascht, als ihm da ein lebender Wurm über die Finger krabbelte. Mhm. Und das war auch kein kleines Tier. Das war also in Inch, also es entspricht ungefähr knapp 8 Zentimeter.
Ja, 2,5 Zentimeter ist 1 Inch, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich schon eine Nummer. Ne? Und dann konnte man hinter Bilder sehen, wie er in so einem kleinen Gläschen war. Da war der Wurm aber schon verstorben. Die Frau aber ausdrücklich nicht. Die gute Nachricht ist, es gibt ein Happy End, sie wurde operiert. Und die Symptome verschwanden je nach Quelle vollständig oder teilweise oder wie auch immer. Das Interessante ist nur, die Symptomentwicklung, das ist ja nicht psychogen. Der Wurm machte eben diese Stadien durch.
Ich habe jetzt natürlich ungefähr 70 Fragen gleichzeitig.
Aber, und ich habe aber nicht 70 Antworten, das ist die schlechte Nachricht.
Also vielleicht nur meine Neugier da aus dem Weg zu räumen. Du hast gesagt, der Wurm ist da schon tot. Also hat man den getötet oder ist es so, dass der, wenn er nicht im Wirtskörper ist, sofort verstirbt? Weißt du das?
Nein, ich nehme einfach an, den hat man in Alkohol eingelegt und gut ist, man will den ja erhalten als Präparat. Und also sein Fortleben war jetzt nicht der primäre Fokus des Operateurs.
Gut, man hätte ihm natürlich auch ein Säugetier opfern können, aber dann hätte man wieder so mit dem Tierschutz zu tun bekommen. Also, du hast gerade schon angedeutet, du hast gesagt, die Symptome, die die Frau hatte, die entsprechen dem Entwicklungszyklus des Wurmes. Erzähl uns mehr über dieses gruselige Etwas, was so ein bisschen einem vorkommt wie Alien.
Naja, sie hat ganz einfach Eier zu sich genommen, Eier dieses Wurmes. Mhm. Und dann haben sich die Larven in ihrem Körper entwickelt.
Übrigens, falls Sie irgendwelche Geräusche hören, das liegt nicht daran, dass Sie Eier des Wurmes irgendwo haben, sondern dass da gerade ein Drucker, glaube ich, angegangen ist.
Das liegt daran, dass ich diesen Drucker endlich mal vom Strom nehmen muss. Der schaltet sich nach Kriterien ein, die ich bisher nicht verstanden habe. Aber wenn man ihm den Strom wegnimmt, dann ist er wie ein Wurm außerhalb des Körpers.
Also wenn Sie wissen wollen, hat Dr. Magnus Heyer einen Drucker in seinem Arbeitszimmer? Die Wahrheit ist ja. Und was wir auch wissen wollen ist, du hast gerade gesagt, irgendwie die Frau hat die Eier des Wurmes zu sich genommen. Können wir jetzt Veganern eine Freude machen? Gibt es sowas nur in Fleisch oder weiß man überhaupt, was das für Eier sind?
Ja, man weiß das genau. In der Gegend, wo sie wohnt, gibt es Pythons. Teppichpythons habe ich gelesen. Ich kannte den Ausdruck nicht. Vielleicht ist das auch einfach eine falsche Übersetzung, aber eine Pythonart. Mhm. Und diese Pythonart ist der Endwirt des Wurmes. In dieser Pythonart entwickelt er sich und lebt in ihr.
Okay, ganz kurz habe ich gedacht, die Frau hat eine Schlange im Gehirn, aber so ist es nicht. Also,
nein. Hm? So, und dieser Wurm legt in der Python Eier, die die Python dann mit dem Stuhl ausscheidet. Die Frau liebt den sogenannten wilden Spinat. Botany Bay Greens heißt diese Art von Spinat, Neuseeländer Spinat. War aber in Australien. Und den sammelt sie und isst ihn häufig und den hat sie offensichtlich nicht ausreichend gewaschen. Nicht in ihrem Garten, sondern irgendwo. Den hat sie nicht ausreichend gewaschen. Genau. Ja. Und dann hat sie eben diese Eier des Wurmes mit aufgenommen und dann haben die Eier sich in ihrem Körper, sie war in dem Fall ein Zwischenwirt, haben sich in ihrem Körper entwickelt und wurden dann eben zu kleinen Würmern, die dann vom Magen-Darm-Trakt, wo sie ja erstmal Probleme hatte, Bauchschmerzen, Durchfall, über die Lunge, wo sie ja wiederum Probleme hatte, also massiven Husten und wohl auch Atemnot, sind die dann eben bis ins Hirn vorgedrungen. Das ist ganz und gar ungewöhnlich. Also sie ist als Zwischenwirt auch völlig ungeeignet, denn normalerweise sind die Zwischenwirte kleine Tiere, also Beuteltiere, Nagetiere, Koalas oder so. Mhm. Die fressen dann den Stuhl mit irgendetwas. Dann entwickeln sich die Tiere in diesen Beuteltieren und dann frisst die Schlange eben einen Koala. Und damit schließt sich der Kreis. Also der Wurm hat sich ja im Gehirn der Australierin mehr oder weniger verlaufen. Dort war für ihn Endstation, denn die Chance, dass diese Python die Frau frisst, ist null. Insofern war das für ihn ein totes Ende. Das normale, aber es gibt ja diese hochkomplexen Fortpflanzungswege. Das ist ja bei Malaria auch so. Das ist ja so unfassbar kompliziert mit mehreren Wirten, von denen der Mensch einer ist, dass man gar nicht glaubt, dass die Malaria-Parasiten überleben können. Aber es ist eben sehr erfolgreich für die.
So viele Wirte frequentieren sonst nur Alkoholiker. Alle in deiner Gegend zur Karnevalszeit. Aber also das ist ja auf mehrfache Art und Weise interessant. Erstmal dein Mitgefühl mit dem Wurm, der jetzt nicht mehr von der Python gefressen werden kann, weil die Python nicht so groß ist, dass die ganze Frau hineinpasst. Das finde ich schon bemerkenswert tierfreundlich. Genau. Dann in der Tat, erstmal muss man ja sagen, der Wurm hätte ja theoretisch, wenn er im Magen-Darm-Trakt geblieben wäre, und die Frau dann nicht nur in der Wildnis ihren Spinat sammeln würde, sondern vielleicht auch mal dort ihr Geschäft verrichten, hätte der Wurm ja seinen normalen Zyklus eigentlich weiterhaben.
Nein. So funktioniert das nicht.
Okay.
Nur die Eier werden über den Stuhl ausgeschieden, den Stuhl der Schlange.
Okay.
Die Eier werden dann eben aufgenommen, normalerweise eben von diesen, Beuteltieren. Mhm. Und in den Beuteltieren entwickeln sich diese Larven. Und die Larven müssen dann wieder aufgenommen werden. Aber die werden nicht durch den Kot ausgeschieden, sondern die müssen gefressen werden.
Okay.
Und so schließt sich eben der Kreis.
Okay, und der Wurm bleibt dann sozusagen in der Schlange, legt dort seine Eier, die Eier werden ausgeschieden wieder. Habe ich das richtig verstanden?
Ja,
und irgendwann stirbt der Wurm einfach in der Schlange und dann wird er selber mit ausgeschieden.
Das macht ja nichts.
Die Schlange ist davon eigentlich nicht betroffen.
Doch, die Schlange ist sogar sehr betroffen, aber nicht ganz kurzfristig. Also die kann sehr viele Würmer in sich tragen und dann wird es für die Schlange auch sehr problematisch. Das Verlaust und verwurmt sein ist ja sozusagen der Normalfall in der Natur.
Ja, deswegen muss man mit seinen Tieren ja dauernd zum Tierarzt und ihnen irgendwas geben lassen, klar.
Genau, ich war heute mit einem Freund, mit einem Wissenschaftlerfreund eine Radtour gemacht und der hat dann erzählt, als ich hiervon erzählt habe, dass der größte jemals gefundene Wurm, wenn ich das richtig weiß, in irgendeinem Wal gefunden wurde, in der Gebärmutter eines Wales und der ist ganz, ganz dünn, aber unfassbar lang. Also ich will jetzt nicht sagen hunderte von Metern, aber sehr, sehr lang. Und
aber auch, weil du es dir einfach nicht genau gemerkt hast.
Man könnte es so sagen, mein Gedächtnis ist nicht meine Stärke, aber insofern sind diese Würmer, das ist alles nicht ganz ungewöhnlich. Es ist auch im Menschen nicht ganz ungewöhnlich.
Gut, aber dann haben Leute eben sowas wie Bandwürmer und nehmen ab und so und da gibt ja sogar Leute, die sagen, hey, zumindest habe ich das mal gelesen, dass es einen Versuch gab, so Autoimmunkrankheiten tatsächlich durch das bewusste Einnehmen von Würmer, weil das Immunsystem dann beschäftigt ist und nicht überreagieren kann, zu heilen und so weiter. Also Parasiten an sich sind ja vielleicht nicht, das Gruselige scheint ja zu sein, dass dieser Wurm sozusagen aus dem Verdauungstrakt ausgebrochen ist, dann irgendwie in den Atemwegen und am Ende im Hirn, weil im Hirn hat er nun wirklich nichts zu suchen, das sehe ich richtig, ne? Auch nicht in der Schlange oder so.
Er hat eigentlich im Menschen auch nichts zu suchen, das passiert relativ sehr selten, dass Menschen den aufnehmen.
Also im Verdauungstrakt bist du doch nicht automatisch im Blutsystem oder wie hat er sich da oben durchgeschlängelt?
Naja, du kommst als Ei in das Verdauungssystem und da musst du dich im Darm wahrscheinlich festsetzen und da musst du dich du kommst ja nicht raus. Ein Ei kann sich ja nicht durch die Darmwand durchbohren. Und aus dem Darm
kommst du normalerweise ja nicht ins Blut.
Genau, du hast eigentlich nur die Chance, dich im Darm, im Magen wohl eher nicht, das ist dann doch eine etwas unfreundliche Umgebung.
Ja.
Aber im Darm könntest du dich festsetzen und dann könntest du dich dort zu einer Larve entwickeln und dann kannst du dich auf Wanderschaft begeben. Also ich gehe davon aus, dass diese Wanderschaft im Darm beginnt. Und in diesem Fall sind ja zwei Dinge unglücklich gelaufen. Das eine ist natürlich, man kann ja nicht finden, was man nicht sucht. Und hiernach haben die Ärzte nun wirklich nicht gesucht.
Klar.
Weil das eigentlich nie so passiert. Und das zweite ist eben, sie haben dann die Frau auch irgendwann wahrscheinlich im Rahmen dieser Lungenerkrankung immunsuppressive Medikamente gegeben, also das Immunsystem geblockt oder reduziert. Mhm. Und das wiederum hat wahrscheinlich dem Wurm die Chance gegeben, jetzt noch weiter zu wandern. Mhm. Also das war ein Fehler, der gemacht wurde, aber einer, der möglicherweise nicht absehbar war oder ganz sicher nicht absehbar war. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, also dass dieser Wurm bis ins Gehirn vordringt, ist eine ganz, ganz kuriose Geschichte und deswegen wurde sie auch in allen Fachzeitschriften, Ärztezeitungen oder so mit leichtem Schauer dann erzählt. Das ist schon sehr kurios, wie es gelaufen ist, aber es ist ja gut ausgegangen.
Also was ich interessant finde ist, man kann ja in zwei Richtungen rangehen. Man kann einmal sagen, das ist ja mal wieder so typisch, jemand kommt zum Arzt oder geht ins Krankenhaus und dann irgendwie Bauchweh und so. Und was machen die Ärzte? Die machen die ersten zwei oder drei Dinge, die sie immer machen, wenn Leute irgendwelches Bauchweh haben. Verschreiben Tee oder mal Säureblocker oder sowas. Das ist ja die eine Geschichte, ne? Oder die Fortschrittlichen sagen dann vielleicht, wir müssen mal eine Darmsanierung machen. Aber genauer wird es eben nicht untersucht, ja? Dann kommt jemand mit Atemwegserkrankungen. Erstmal gibt man dann Hustenmittel und alles mögliche andere. Wenn das nichts hilft, dann versucht man es eben mal mit Immunsuppressiva, weil man denkt, das ist eine allergische Reaktion und so. Man kann es so erzählen, als Versagen der Medizin. Man kann es aber auch natürlich erzählen als Heldengeschichte, dass Leute irgendwann, wenn eine Frau über 60 ein bisschen vergesslich wird und schlechte Stimmung hat, dann würde man ja normalerweise Therapie empfehlen oder Antidepressiva geben. Und dass dann aber jemand gesagt hat, nee, Leute, wir machen jetzt mal ein CT und sich entschlossen hat, die Operation durchzuführen. Ich glaube, da kann man auch sagen, da hat irgendein Mediziner irgendwann aber auch alles richtig gemacht.
Die haben auch vorher nicht alles falsch gemacht. Du kannst nicht bei jemandem, der mit Bauchschmerzen in die Klinik kommt, auf einen Wurm untersuchen, der noch nie in einem Menschen unterwegs war. Das ist dann auch wirklich der falsche Weg.
Ah, jetzt könnte man sagen, der
war's schon. Ja, Moment, jetzt gibt es ja einen Präzedenzfall. Jetzt kann man das im Hinterkopf haben. Und es ist ja auch gut, dass so massiv darüber berichtet wurde, zweifelsohne. Nur, dieses ist ein ganz, ganz kurioser Sonderfall. Und man wird noch rauskriegen, wieso der entstanden ist. Was hat den Wurm befähigt oder die Larven vielmehr befähigt, durch diesen menschlichen Körper durchzuwandern? Und insofern werden wir beim nächsten Mal ein bisschen schlauer sein. Das war immer in der Medizin so. Aber es ist grundsätzlich ja richtig. Also es gibt diesen Spruch in der Medizin, den gibt es ja in der Welt, nicht nur in der Medizin. Den Spruch, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und das ist in der Medizin natürlich auch gültig. Und natürlich suchst du nach den Dingen, die du kennst und die du häufig behandelt hast und auch erfolgreich behandelt hast. Und interessant ist, dass sich jetzt ja auch ein bisschen durch den Klimawandel Krankheitsbilder verändern. Also ganz früh in meiner Karriere, also in meiner medizinischen Ausbildung, standen wir mal um das Krankenbett eines Mannes herum, der fast daran gestorben wäre, dass er mit Malaria in Deutschland wieder ankam. Nee, er kam ohne Malaria an und entwickelte hohes Fieber. Und der wäre fast daran gestorben, dass er und seine Frau nicht gesagt haben, wir waren übrigens in Kenia vor 3 Wochen. Und mittlerweile ist es eben so, dass Malaria sehr viel häufiger ist durch viel mehr Tourismus und dann am Ende auch durch den Klimawandel. Und wir lernen gerade massiv dazu, nach Dingen zu suchen, nach denen wir vorher nicht gesucht haben, weil sie einfach gar nicht auftreten konnten. Da verändert sich gerade einiges.
Lass uns mal noch über was anderes, was Grundsätzliches sprechen. Und hier interessiert mich deine Meinung. Ausnahmsweise nicht dein Wissen, sondern mal deine Meinung. Ich werde dir mal sagen, warum diese Frage mir so wichtig ist. Also ich habe mit einem Sohn, der hatte Bauchweh, war ich beim Kinderarzt. Und der hat dann gesagt, na, der ist eindeutig dehydriert, der Junge. Der muss dann so Elektrolyte zu sich nehmen und so weiter und so fort. Und das hat er ganz eindeutig gesagt. So. Und 3 Tage später war ich echt ganz unsicher, weil es dem Jungen immer noch schlecht ging. Und dann hatte der schon einen Blinddarmdurchbruch hinter sich und war also auf einmal in Lebensgefahr. Der Sohn hat es geschafft, aber ich selber mache mir, obwohl ich ja beim Arzt war und dann auch nochmal beim Arzt war, aber erst nach 3 Tagen, natürlich bis heute Vorwürfe, dass ich nicht am nächsten Tag schon mit dem irgendwo anders hingefahren bin oder so. Ja? So, mein Schwiegervater, mittlerweile verstorben, kerngesunder Typ, war immer zum Arzt, war bei jedem Check-up, hatte so ein bisschen belegte Stimme und öfter Husten. Und da kriegte der Mittel gegen Bronchitis und zum Inhalieren und so weiter und so fort. Und dann irgendwann stellte man fest, es war Lungenkrebs. Der hatte da schon längst metastasiert. Wahrscheinlich auch schon, als er diesen Husten hatte. Aber man hat halt gedacht, naja, es ist Husten, den behandelt man konventionell. Und ich will jetzt ausdrücklich nicht auf Ärzte schimpfen, sondern jetzt ist für mich die Frage, wann gehe ich als Patient? Also ich war beim Arzt, der hat was diagnostiziert, der macht was mit mir. Es wird aber nicht besser. Da würde ich heute sagen, natürlich kann man keine Zeit direkt angeben, aber wenn es sehr schlimm ist, dann gehe ich am nächsten Tag schon wieder hin. Wenn es nicht doll schlimm ist, dann würde ich aber trotzdem sagen, nach einer Woche oder zwei Behandlungen, wenn sich nichts tut, bin ich wieder bei einem Arzt. Und da interessiert mich deine Meinung. Weil man hat ja immer das Gefühl, bin ich jetzt wehleidig, kann ich schon wieder hingehen, muss ich nicht einfach durch die Zähne zusammenbeißen, durchhalten, ne?
Aber ich meine, das ist ja eigentlich gar keine richtige Frage, weil...
Ach.
Nein, ich meine, Ärzte machen Fehler. Das überrascht ja nicht. Natürlich machen Ärzte Fehler. Und du hast ein verbrieftes Recht auf eine zweite Meinung.
Mhm.
Das heißt, du darfst, und die Krankenkasse zahlt das, du darfst zu einem zweiten Arzt gehen und eine zweite Meinung zu einem Symptom einer Krankheit einholen.
Ja, das ist mir klar, aber mir geht es ja eher darum, also es könnte ja sein, es wird noch besser. Es könnte ja sein, naja, ich bin ein bisschen wehleidig. Wenn ich da hingehe, dann muss ich ja doch wieder 8 Stunden in der Notaufnahme warten oder im Wartezimmer oder und, und. Also es gibt ja auch viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen, sollte sich nur eine Kleinigkeit haben. Ab wann würdest du sagen, oh, habe ich kein gutes Gefühl, ich gehe zum Arzt, ich schicke jemanden zum Arzt. Du wirst ja wahrscheinlich dauernd von Freunden und Bekannten gefragt, hör mal, ich habe jetzt schon seit einer Woche diesen Husten, soll ich da nochmal hingehen?
Das stimmt. Oder so, ne? In der Regel deeskaliere ich eher die Situation. In der Regel sage ich dann, warte noch ein bisschen ab, und in der Regel stimmt das auch. Aber es stimmt natürlich, es gibt da keinen Goldstandard, es gibt keinen goldenen Weg. Aber wenn du massiv beunruhigt bist, dann ist das eigentlich schon die Aussage, weil dann bist du allein schon, weil du massiv beunruhigt bist, solltest du dann noch eine zweite Meinung einholen, sprich zu einem anderen Arzt gehen.
Und auch die Diagnostik ausreizen, muss man ja auch sagen. Wenn man alt ist und man hat Husten länger als 2 Wochen, dann sollen die verdammt nochmal den Thorax röntgen. Das kann man ja machen, ne?
Das kann man tun. Aber es haben natürlich viele Leute chronischen Husten. Und wenn die sagen, ich weiß auch nicht, woher das kommt, und sich dann kurz räuspern, weil die Zigarette so ein bisschen etwas tief eingeatmet wurde, dann ist das natürlich auch irgendwie ein bisschen witzig. Also ich habe heute... Bei einem Stadtfest saß eine offensichtlich schwerst, sehr graue, kranke, alte Dame in einem Rollstuhl im Kreis ihrer Familie, sah im Grunde ganz romantisch aus, und alle rauchten zusammen. Das war auch, also ich meine, ne, also dauerhafter Husten ist bei den allermeisten Rauchern, Kettenrauchern, nicht wirklich überraschend. Manchmal ist es für mich wirklich wichtig, was für eine Persönlichkeit steht dahinter. Also wenn ich im Freundeskreis von Leuten gefragt werde, wird es ein bisschen einfacher. Ich kenne die dann und ich kann dann ziemlich genau beurteilen, reagieren die sowieso immer extrem im Sinne von buh und jetzt zwickt es links.
Also sind sie eher Sensibelchen oder so Eisenbeißer?
Ja, sind sie, ja, oder sind sie eben Hypochonder oder sind sie so Ignorierer? Und wenn so ein Ignorierer, ich gehe nicht zum Arzt, ich gehe zum Arzt, wenn ich 80 bin oder so, wenn der dann plötzlich was hat, dann, aber natürlich können die anderen auch was haben. Es gibt da keinen Weg. Es gibt auf die Frage keine Antwort. Und im Zweifel, und das ist die einzige Antwort, und die ist halt primitiv und schlicht und wenig überraschend, im Zweifel ist einmal mehr besser als einmal zu wenig. Und eine Geschichte wie ein Blinddarmdurchbruch oder eben Lungenkrebs, wobei man dann die Frage stellen kann, hätte es was genutzt, wenn man es vorher diagnostiziert hätte, steht ja in den Sternen. Stimmt. Bei dem Blinddarmdurchbruch kann man die Frage nicht stellen. Das wäre sicherlich auch besser gewesen. Ein Blinddarm vor dem Durchbruch zu operieren ist zweifelsohne besser als danach. Insofern lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig.
Aber egal, ob Sie zu den Sensibelchen oder zu den Eisenbeißern gehören, wenn Sie jetzt mal ein paar Tage Bauchschmerzen haben oder eine Magenverstimmung und in einem halben Jahr ein bisschen vergesslich sind, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Wurm in Ihrem Gehirn.
Nee, Moment, so eindeutig würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ich hatte gehofft, du würdest sagen, es ist mit Sicherheit kein Wurm. Würmer gibt es bei uns ja auch. Ein Fünftel der Menschheit hat den Spulwurm im Körper.
Geht er auch ins Gehirn?
Nicht ins Gehirn, jedenfalls eben in der
das
Regel
meine ich
nicht.
Doch.
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Hast du recht. Aber Würmer sind wie ganz vieles andere in unserem Körper nicht so ganz ungewöhnlich. Sie waren vor 200, 400, 800 Jahren sehr gewöhnlich. Und sie sind es jetzt in einigen Gegenden der Welt immer noch. Deutschland gehört zu diesen Gegenden eher nicht. Aber auch hier gibt es den sogenannten Waschbärwurm. Klingt jetzt ein bisschen Waschbär-Spulwurm. Klingt ein bisschen komisch, weil Waschbären sind ja hier eher selten. Aber da der auch in Hunden auftritt, und die sind nicht so selten, gibt es den auch schon hier. Also das ist jetzt keine exotische Sache von Australien und wir sind entgegengesetzt auf dem Globus. Also Würmer gibt es auch hier, auch im menschlichen Körper.
Also ich gehe gerne positiv aus solchen Folgen raus, deswegen kann ich nur sagen, besser vielleicht ein Wurm im Gehirn als gar nichts im Kopf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.